Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erbrecht auf den Punkt. Heute zu dem Thema, warum ein Testament schreiben. Mein Name ist Annalisa Steiner und bei mir zu Gast ist heute der Gründungspräsident des Deutschen Forums für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Herr Professor Groll, nur 13% der 30- bis 44-Jährigen haben ein Testament. Ab welchem Alter empfiehlt es sich denn, ein Testament zu schreiben?
Das ist keine Altersfrage, sondern es geht darum, hat man ein bisschen etwas und ist man natürlich testierfähig, dann sollte man ein Testament auf jeden Fall errichten. Es kann ja auch ein 18-Jähriger schon recht vermögend sein oder daran interessiert sein, dass sein Nachlass, sein Vermögen gerecht, steuergünstig und friedensstiftend vererbt wird.
Oft kursiert das Gerücht, dass nur vermögende oder sehr reiche Personen ein Testament überhaupt benötigen. Stimmt das denn überhaupt so in der Pauschalität?
Das stimmt nach aller Erfahrung nicht, denn gestritten wird überall. Ich erinnere mich an eine Erbauseinandersetzung, da war der Hauptstreitpunkt ein Fotoalbum. Also die Größe des Vermögens spielt keine Rolle. Jeder sollte ein Testament machen, der nur ein bisschen etwas hat.
Und was kann ich denn alles in so einem Testament regeln?
Da gibt es eine riesige Palette von Möglichkeiten, die der Berater im Einzelfall anpassen muss, den ganz konkreten Verhältnissen und Gegebenheiten. Man kann zum Beispiel eine Person zum Erben einsetzen. Man kann mehrere Personen zum Erben einsetzen. Man kann aufspalten. Man kann sagen, einer wird Erbe, ein anderer bekommt einen bestimmten Gegenstand oder einen Geldbetrag als Vermächtnis. Der Vermächtnisnehmer ist nicht Rechtsnachfolger des Erben, tritt also nicht in dessen Fußstapfen, sondern er hat nach dem Erbfall nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben. Das kann friedensstiftend sein. Man vermeidet auf diese Weise, dass mehrere Personen erben. Es ist nur einer Erbe und ein anderer hat einen Anspruch. Dann kann ich zum Beispiel regeln und versuchen zu erreichen, dass Pflichtteilsansprüche nicht geltend gemacht werden. Da gibt es sogenannte Pflichtteilsstrafklauseln. Dazu muss man sich natürlich beraten lassen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es schon Formulierungen gibt, die es Pflichtteilsberechtigten schwer machen, den Pflichtteil zu verlangen, der ja für den Erben eine erhebliche Belastung bedeuten kann. Dann kann man zum Beispiel auch regeln, dass irgendjemand den Nachlass verwaltet. Es kann ja sein, dass Erben noch nicht volljährige Kinder sind oder kranke Menschen oder auch ältere Menschen, die nicht imstande sind, einen Nachlass abzuwickeln. Da kann man eine sogenannte Testamentsvollstreckung oder Dauertestamentsvollstreckung verfügen. Und dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, unliebsame Personen, das kommt sehr oft in der Praxis vor, aus dem Erbe auszuschließen. Da muss ich natürlich auf jeden Fall ein Testament machen, sonst sind die vielleicht gesetzliche Erben.
Also ich kann verschiedene Personen von der Erbfolge ausschließen. Ich kann aber auch mehreren Personen verschiedene Begünstigungen zukommen lassen. Häufig haben Menschen das Bedürfnis zu regeln, dass die eigenen Kinder zwar erben, aber erst ab einem gewissen Alter den vollen Zugriff auf ihr Vermögen erhalten. Kann auch dieses Ziel durch eine testamentarische Regelung erreicht werden?
Ja, eine sehr wichtige Frage, Frau Dr. Steiner. Auch hier komme ich wieder auf den Begriff Testamentsvollstreckung zurück. Das heißt, ich kann die Kinder zu Erben einsetzen, aber im Testament, und da gehört es dann auch rein, im Testament regeln, dass die Kinder erst zum Beispiel ab einem bestimmten Alter an das Erbe rankommen. Bis dahin wird es verwaltet von dem von mir eingesetzten Testamentsvollstrecker. Und ich kann das auch noch ergänzen durch sogenannte Verwaltungsregeln. Ich kann also sehr konkret dem Testamentsvollstrecker vorgeben, wie ich mir das Zusammenwirken zwischen ihm und den Erben vorstelle. Und zum Beispiel regeln, dass die Erben, obwohl das Ganze der Testamentsvollstreckung unterliegt, Reisen machen dürfen auf Kosten des Nachlasses oder dass es Zuschüsse zur Ausbildung gibt oder dass man sich einmal ein Musikinstrument kauft. Das lässt sich alles schon im Testament regeln.
Und jetzt haben wir besprochen, was man alles inhaltlich regeln kann in einem Testament. Wie schreibe ich denn ein Testament? Muss ich hierfür zum Notar?
Man kann ein Testament privatschriftlich errichten. Das heißt, ich brauche im Gegensatz zu einem verbreiteten Irrtum keinen Notar für das Testament. Aber dann bitte darauf achten, dass die Formvorschriften, die Formvoraussetzungen, die das BGB aufstellt, auch wirklich eingehalten werden. Das heißt, Handschriftlichkeit von A bis Z, nichts Maschinenschriftliches, kein PC-Ausdruck und so weiter. Das ganze Testament muss handschriftlich G und mit Ort, Datum unterschrieben werden. Am besten mit Vor- und Zunamen. Und noch ein Zusatz. Häufig wird das Testament später ja ergänzt mit einer Anlage, wo man zum Beispiel bestimmte Gegenstände bestimmten Personen zukommen lässt. Auch diese Anlage ist Teil des Testaments und muss handschriftlich gefertigt werden.
Also wichtig, handschriftlich und immer unterschreiben. Wenn ich jetzt mein Testament wieder ändern möchte, was mache ich denn dann? Geht das so einfach?
Das geht ganz einfach und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich von dem Testament gar nichts mehr halte, dann zerreiße ich es einfach und schreibe ein neues. Ich kann es aber auch korrigieren in der Weise, dass ich zum Beispiel einen Satz herausstreiche oder einen Satz ergänze. Aber wichtig, ich würde dann auf jeden Fall neben diese Stelle, wo ich die Änderung vorgenommen habe, noch einmal das Datum setzen und die Unterschrift. Und noch ein Hinweis, so einfach ändern lässt sich ein gemeinschaftliches Ehegattentestament nicht. Es gibt ja die Möglichkeit, ich verweise zum Beispiel an das berühmte Berliner Testament, dass Ehegatten zusammen in einem Testament letztwillig verfügen. Beim Berliner setzen sich gegenseitig zu Alleinerben ein und regeln dann noch die Schlusserbschaft. Bei einem solchen gemeinschaftlichen Testament kann ich nicht einfach zerreißen oder es ändern, allein jedenfalls nicht, sondern dann muss ich zum Notar gehen, widerrufe meine Verfügungen und der Notar teilt dann dem anderen Ehepartner mit, dass das Testament widerrufen wurde. Dann sind auch seine Verfügungen vom Tisch. Also ein Gemeinschaftstestament nicht einfach einseitig ändern.
Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, gemeinschaftliches Testament, was gilt da für den Erbvertrag?
Der Erbvertrag ist auch eine letztwillige Verfügung. Den muss ich notariell abschließen. Ich nenne ein Beispiel. Wenn zum Beispiel ein Vater möchte, dass sein Sohn erbt und er möchte dem Sohn jetzt schon die Sicherheit geben, dass der Sohn auch wirklich Erbe wird, dann schließt man einen Erbvertrag sinngemäß. Wird der so formuliert, hiermit setze ich meinen Sohn zum Erben ein. Diese Regelung ist vertragsmäßig festgelegt. Aber Warnung, aus einem Erbvertrag komme ich ohne Zustimmung des Vertragserben nicht mehr raus. Und es kann sich ja nach Abschluss des Erbvertrags so vieles ändern. Also vorsichtig, es kann zu einem Zerwürfnis kommen. Der Sohn kann sich vielleicht schlecht benommen haben auf andere Weise oder ist gar nicht mehr auffindbar. Also der Erbvertrag hat zwei Seiten. Derjenige, der erben soll, hat natürlich ein Interesse, dass das rechtlich bindend gemacht wird. Derjenige, der sich verpflichtet, der kommt dann, wenn nicht ein Widerrufsvorbehalt sich in dem Erbvertrag findet, nicht mehr raus, auch wenn sich das Verhältnis erheblich verschlechtert.
Und zum Schluss, das Thema Erbschaftssteuer ist ja auch für viele Menschen ein wichtiger Aspekt bei der Nachlassplanung. Welche steuerlichen Vorteile können denn durch eine durchdachte Nachlassplanung erzielt werden?
Also der entscheidende Vorteil ist die lebzeitige Übertragung. Die Hörer werden wissen, dass man den Schenkung- und Erbschaftssteuerfreibetrag mehrfach in Anspruch nehmen kann, und zwar immer wieder voll, alle 10 Jahre. Das bedeutet natürlich, je früher ich mit der Übertragung von Vermögen auf meine Erben, in Anführungsstriche, beginne, desto größer ist natürlich die Chance, dass die Empfänger oder der Empfänger den Freibetrag mehrfach in Anspruch nehmen kann. Also das ist ein großes Thema, aber Vorsicht, sehr genau überlegen, ob man sich von seinem Vermögen oder von Teilen davon schon trennen kann, ob man sich das leisten kann, auch mit Blick auf die Altersvorsorge. Eine weitere Möglichkeit zu sparen ist natürlich, wenn ich den Nachlass verteile auf mehrere Personen, dann hat jeder Empfänger seinen eigenen Freibetrag und dann geht natürlich insgesamt sehr viel mehr von dem Vermögen auf die Empfänger über. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch ein Tipp, an den die meisten nicht denken. Wenn ein Ehegatte Alleineigentümer einer Immobilie ist, dann kann er diese Immobilie vollkommen steuerfrei auf den anderen Ehegatten lebzeitig übertragen. Bei der Vererbung geht das nicht. Vollkommen steuerfrei. Wenn also zum Beispiel der Mann alt und gebrechlich ist und er hat eine junge, fröhliche Frau und die Wahrscheinlichkeit ja sehr viel größer ist, dass sie ihn überlebt, dann wäre daran zu denken, dass er lebzeitig schon die Immobilie auf sie überträgt. Denn dann ist sie ja, wenn er stirbt, nicht im Nachlass und auch nicht zu versteuern.
Herr Professor Kroll, herzlichen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Einblick in die Testamentsgestaltung. In der nächsten Folge werden wir uns dem Thema des Pflichtteilsrechts widmen. Und zwar genau mit der Frage, gibt es Personen, die immer etwas bekommen, unabhängig davon, was ich in meinem Testament regle? Ihnen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen würden.